Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich war ja mit Jöran auf der DGDT-Tagung in Berlin und ich habe ja schon angekündigt, dass ich darüber was sagen werde. Denn im Prinzip hat sich ja mit diesem Podcast fast eingebürgert, dass ich über jede Endo-Tagung, auf der ich war, irgendwas erzähle. Und es war ja immerhin der VDZE, die ESE und jetzt die DGT-Tagung. Und wenn man so aufs Programm guckt, habe ich mir den Donnerstag auch schon freigenommen und musste mich dann für einen Workshop entscheiden. Und es war gar nicht so einfach, denn ich habe so ein bisschen überlegt, was nehmen wir denn? Es gab ja von ADS einen Workshop mit XP, Endo, Shaper, Finisher. Okay, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da was brauche. Dann Colten. Ich nehme auch die Highsflex-Feilen, aber den habe ich auch schon vor 2 Jahren besucht, diesen Vortrag. Danceplay Sirona ist für mich immer so ein bisschen langweilig in dem Fall, weil es geht ja garantiert um Guided Endo. Dann Comet, die auch der Hauptsponsor waren. Just Endo at Again, so einfach kann Revision, das war schon spannender. Auch von Care, da ging es im Prinzip um den neuen Endovac, der ja immer noch nicht auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Und ich nutze ja den Endovac schon seit knapp 5 Jahren, finde das Prinzip eigentlich ganz cool. Dann noch Mani Schütz, auch so orthograde Revision als Thema. Und Sendoline fiel für mich schon raus, weil ich habe einmal mich mit ihm am Stand unterhalten und fand das ins System ganz spannend. Aber ich bin nicht so der Reziprok-Fan. Am Ende war ich dann bei Mani. Und ich sag mal, das war am Ende denn doch ganz gut. Zwischendurch hat Peter Kiefner, der Referent, sich ein bisschen, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so die Zielgruppe im Auge hatte. Also ich meine, oft so eine Endo-Tagung gehen ja eher Endo-Interessierte. Und da hat er so Praxistipps dann immer gegeben, wo ich mir dachte, ist das jetzt Mickey Mouse Endodontie, was er uns beibringen will? Aber zum Schluss hat er dann auch die Kurve bekommen. Und dann konnte man doch was mitnehmen. Im Prinzip ging es ja am Ende. Also ein Praxiskonzept ist ja ein bisschen übertrieben, das immer so zu nennen. Das hieß ja orthograde Revision, entfernen von guter Percherfüllung und anschließende Aufbereitung, ein Praxiskonzept. Ja, aber im Prinzip hätte man es auch nennen können, Entfernung von Wurzelfüllmaterial mit Mani-Instrumenten. Das war auch der Grund, warum ich da war. Ich wollte mal diese guter Percher-Remover so ein bisschen testen. Und cool war auch, dass die Japaner auch ein gutes Testpaket für jeden mitgegeben haben. Da war ich auch schon fast überrascht, sodass ich dann auch am Ende was mitgegeben habe. Und es war natürlich spannend. Es gab irgendwie den neuen 3D-gedruckten Zahn aus der Schweiz, den Peter Kiefner dann auch vorher noch abgefüllt hat, sodass man auch wirklich was zum Entfernen hatte. Mikroskope waren auch da. Also keine Zeitverschwendung. Ich war auch zum ersten Mal auf der Mitgliederversammlung von der DGET. Und das war natürlich hat mich so ein bisschen an Uni-Zeiten erinnert. Da war ich ja auch mal kurz im Studentenparlament drin. Natürlich gab es da Wahlen und alles Mögliche. Es war schon klar, dass es da aus dem Publikum keine Überraschungen geben wird. Spannend ist, dass die DGT ist ja ein gemeinnütziger Verein im Prinzip. Und die haben einen netten Betrag auf dem Konto und letztes Jahr auch so ihre 40.000 Euro Gewinn gemacht. Das war ganz interessant, aber mir wurde ja eigentlich damals vor mehr oder weniger von Andreas Habasch versprochen, dass es da auch mal Sachen gibt, die so nicht im Protokoll erscheinen. Das war diesmal nicht der Fall, aber immerhin habe ich mich da mal sehen lassen. Aber im Prinzip, wenn man mit einer Gruppe von 20 Leuten zu dieser Sitzung gehen könnte, könnte man da theoretisch ein bisschen Sachen durchdrücken, die vielleicht gar nicht erst sich der Vorstand so gedacht hat, weil am Ende waren vielleicht 40 Leute da. Ja, das Programm, ich muss sagen, den ersten Vortrag, Laser in der Endodontie, Facts or Fiction, habe ich mir gleich mal gespart, weil, tut mir leid, Laser in der Endodontie, das ist so ein langweiliges Thema, da ist so viel Voodoo und Hokuspokus drin, da muss man sich echt nicht einen Vortrag dazu anhören. Und interessanterweise hatte ich ja vorher auch schon so 1-2 Leute gefragt, ob sie denn in irgendeiner Form bei der DGT-Tagung dabei sein werden. Und der eine meinte, nee, eigentlich ist das Thema mir alles so zu kommerziell. Eigentlich wollte ich mir dann auch von Christoph Zuckel den Vortrag anschauen. Mechanische Gleitfahrtaufbereitung. Am Ende war es, hat er auch offen zugegeben, dass es im Prinzip Werbung ist für den Pro-Glider oder für den Airpilot von VDW. Ich habe den auch mal getestet, aber wie gesagt, Reziprok ist, manche lieben das ja, aber irgendwie ist es ja immer, sagen wir so, jeder hat da so seins. So mein Highlight-Vortrag, auf den ich mich auch am meisten gefreut habe, war von Gabriel Kastel aus Würzburg. Vitale Haltung durch partielle Polyptomie, Möglichkeiten und Grenzen. Eigentlich, wenn man sich über den Titel überlegt, hat er da sehr tief gestapelt. Er hat natürlich dann so ein bisschen, weil er aus der Traumatologie kommt, so ein bisschen diesen Bogen darüber angefangen, über Trauma und dass er zum Beispiel auch gar nicht Terakal empfiehlt, weil es dazu jetzt auch wieder eine Studie gab und im Prinzip Traumafällen. Es ist ja so, dass effektiv immer die Blutstillung mit Hypo erfolgt. Gibt natürlich noch Kochsalz und CRX sogar. CRX hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass man das als Blutstillung benutzen kann. Und im Prinzip, wo wurde der klassischerweise auch immer Calciumhydroxid als Überkappungsmaterial verwendet. Natürlich gibt es auch MTA, Portland-Zemente und biokeramische Zemente. Und so ein bisschen ging es dann auch um diese Fragestellung. Na, wie ist es denn eigentlich mit den Verfärbungen? Und Calciumhydroxid verfärbt mir anscheinend nicht. Und es gibt MTAs, die verfärben können, aber im Prinzip ist das Fazit so ein bisschen, wenn keine Kontamination mit Blut erfolgt, haben wir wahrscheinlich keine Verfärbung. Wenn wir aber auch gleichzeitig auf Bismuthoxid verzichten als Röntgenopaker oder einen anderen Röntgenopaker drin haben. Aber in der Traumatologie gibt es anscheinend keinen Unterschied, ob man jetzt Calciumhydroxid oder MTA als Überkappungsmaterial verwendet. Aber was interessant ist, dass die partielle Pulpotomie der direkten Überkappung überlegen ist. Also man sollte immer diese berühmten 2 mm bei so einem traumageschädigten Zahn entfernen und hat damit auch eine sehr gute Erfolgsquote. Und es spielt auch dann keine Rolle, so also richtig, ob das ein offener Apex oder ein geschlossener ist. Denn die Erfolgsraten sind relativ gleich. Natürlich gibt es immer Studien, wo das ein bisschen schlechter ist. Ja, ihr seht schon, da ich erst eine Woche vorher selber einen Vortrag in London zu dem Thema hatte, der noch online gestellt werden wird, bin ich super fit in dem Thema gewesen. Und natürlich ging er dann auch, hat er die Brücke so ein bisschen geschlagen zu, was ist mit bei Vitalerhaltung bei pulpanarer Karies. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, auf die, dass ich dann auch noch ein bisschen eindeutiger, genauer eingehen werde. Ja, aber jedenfalls geht es dann so partielle Pulpotomie mit MTA und dann wird man, ist ja gerade der Trend überall so eher so selektiv zu entfernen, entfernt man dann lieber vollständig und geht dann in die Pulpa rein. Da gibt es ja auch Studien, was so ein bisschen Zahnärzte international über dieses Thema denken und Deutschland ist jetzt nicht so ein Fan von kariesbelassenen Pulpernieren, da sind andere Länder weiter. Aber auch die Pulpotomie ist jetzt auch jetzt nicht so richtig auf dem Schirm in Deutschland, was jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, was jetzt auch nicht überraschend ist. Ja, und im Prinzip gibt es ja dann im Prinzip diese Berliner Gruppe von der Charité, Falk Schwedig, die natürlich gerade so einen anderen Trend, der oder Trend ist immer schwierig, die wollen natürlich um alle Mittel die Pulp Exposure oder die Pulperöffnung vermeiden. Und dann gibt es ja diese Björndal-Studie, die jetzt auch 2017 nochmal mit 5 Jahres-Follow-ups geupdatet wurde. Und da ging es, jetzt hat er so Daten gezeigt, die sich nur auf die Vitalerhaltung bezogen haben. Und das ist natürlich spannend, denn da hat natürlich die direkte Überkappung und die partielle Pulpotomie haben nach 5 Jahren richtig abgekackt, obwohl die partielle Pulpotomie mit 11% nach 5 Jahren sogar ein bisschen besser war als die direkte Überkappung. Aber das ist natürlich, sind grauenvolle Daten und er hat dann so ein bisschen auch überlegt, woran könnte es liegen. Denn die selektive bzw. schrittweise Kariesexpansion hat nach 5 Jahren lag noch bei 60% Vitalerhaltung. Obwohl, wenn man sich mit Pulpotomien bei bleibenden Zähnen beschäftigt, sind die 60% sind jetzt auch nicht so ein Ding, wo man sagt, wow, ja, also, ja, und hat so ein bisschen überlegt, woran könnte das überhaupt liegen, warum die Werte so schlecht sind. Und er hat so richtig nicht Gründe gefunden. Ich meine, anscheinend wurde dort die Blutstillung immer nur mit Kochsalz gemacht. Es wurde Calciumhydroxid statt MTA genommen und Temperoisinen wurden mit Glasidomerzement für einen Monat verwendet nach dem Ganzen. Ja, Denn es gibt ja dann wirklich auch ganz andere Studien, wenn man so will, die viel besser diese ganze Pulpotomie bei kariösen Zähnen bewerten. Und es war interessant, dass sein Vortrag so ein bisschen auch da plötzlich in die Richtung geschwankt ist. Und das meinte ich ja, die Überschrift ist ja was tief gestapelt, dass er diese ganze selektive Karies-Entfernungstrend, dass man da ein bisschen vorsichtig vielleicht sein soll. Vielleicht ist es gar nicht, aber das ist auch so ein bisschen die Studien durchgegibt, die ist ja gar, das ist also ganz bekannt, das ist ja diese Thailand-Studie, die extrem gute Erfolgsraten bei der Pulpotomie hatte nach 3 Jahren. Es sind natürlich viele Traumastudien, viele junge Patienten dabei, auch lustigerweise viel Calciumhydroxid wieder. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Studien und da sind auch viele RCT-Studien, also schon eine gute Evidenzquote drin. Ja, und da wurde dann auch quasi immer unterschieden zwischen partieller Pulpotomie und voller Pulpotomie. Da muss man auch mal aufpassen, was ist jetzt drin. Und da geht es dann sogar so weit, dass dann auch eine Pulpotomie bei irreversibler Pulpitis gemacht wird. Und ich meine, ich finde es immer lustig, immer wenn man jetzt sich anguckt, Pulpotomie bei irreversibler Pulpitis, muss man sich natürlich fragen, ist die Diagnose initial überhaupt die richtige? Und da wird immer die Ricucci-Studie zitiert, wo er ja was ganz Spannendes gemacht hat. Also das muss man wissen, ist ein italienischer Zahnarzt in einer Praxis, der auch immer selber die Histologie von seinen Zähnen macht, die er extrahiert hat. Da hat er einfach vorher die Diagnose gestellt, ist es reversibel oder irreversibel. Wenn er die reversible Diagnose gestellt hat, war er ziemlich gut mit den Zähnen, die dann später extrahiert wurden. Bloß bei der irreversiblen hat er da trotzdem 15% der Fälle noch reversible Fälle drin. Also das ist auch interessant, das ist ja ein einzelner Behandler, der ein relativ hohes Erfahrungslevel hat. Und lag trotzdem in 15% der Fälle falsch, was jetzt nicht viel ist. Wir sind, ich meine, mit 85%, wenn man 85 der Fälle richtig ist, bekommt man ja immer noch eine gute Schulnote in Deutschland. Aber ist schon eine gute Sache. Aber es geht ja darum, sind wir denn immer richtig, wenn wir diese Diagnose stellen? Ja, und dann ist natürlich die Frage, Calciumhydroxid oder MTA. Anscheinend gibt es in dem kariösen Bereich einen Trend zum MTA, was spannend ist. Und etwas, was ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte, hatte auch natürlich nochmal, kommt ja immer darauf an, wo diese Pulperöffnung ist. Und es gibt ja so eine aus einer direkten Überkappung, so eine Studie, wo überlegt wurde oder untersucht wurde, ist denn eigentlich rein okklusale, also wirklich so bei so einem Klasse-1-Zugang, so eine direkte Überkappung, ist ja erfolgreicher, als wenn man so eine Klasse 2 hat und da ein Pulperhorn vielleicht erwischt. Da ist die Das ist die Erfolgsquote geringer. Ja. Natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen nur eine partielle Pulpotomie, spielt es eine Rolle. Wenn man dann sagt, wir gehen jetzt rein und machen eine volle Pulpotomie, ist das anscheinend wieder egal. Ja. Und natürlich ist er aufs Patientenalter eingegangen. So richtig klar ist das nichts. Also ich meine, warum sollte das Patientenalter so eine krasse Rolle spielen. Und es gibt natürlich Studien, die bei der Überkappung so ein bisschen eine höhere Erfolgssicherheit für jüngere Patienten geben, aber auch sagen, dass es keinen Einfluss gibt. Genauso wie da bei der Pulpotomie. Und anscheinend der Laser spielt, und wie gesagt, ich bin jetzt kein Laserfan, spielt keine große Rolle bei der Pulpotomie, weil die Erfolgsraten so gut sind, dass, wie soll ich sagen, dass der Laser auch keine große Rolle mehr spielen kann. Ja, und dann ging es natürlich immer in die Frage, was ist denn eigentlich mit Operation? Das ist ja immer der Klassiker. Also so eine Pulpotomie zu machen und dann Operation zu haben, ist ja immer der, wie soll man sagen, das Totschlagargument für jeden Endodontologen. Und in den Studien ist es natürlich teilweise nicht dokumentiert, was immer schade ist. Aber wenn es dokumentiert ist, hat man teilweise bis 56% partielle Obliteration nach knapp 5 Jahren, was schon ordentlich ist. Ja, aber es ist jetzt nicht die klassische den vollen obliterierten Zahn hat man anscheinend nicht so oft. Und ich persönlich vermute ja immer, dass es vielleicht so eine Calciumhydroxid-Sache und nicht eine MTA-Sache. Aber das ist nur meine persönliche Theorie. Ja, und Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wenn er gerade auch so anfängt, was ist jetzt eigentlich besser? Ist jetzt die schrittweise Kariesentfernung besser, mit wo wir vielleicht am Ende bei 60% Vitalhaltung sind nach 5 Jahren haben? Oder ist es die volle Pulpotomie, wo wir dann vielleicht, okay, das ist auch schwieriger, die Vitalerhaltung wirklich zu untersuchen, muss man ehrlich zugeben. Aber da sind wir ja dann bei der iranischen Studie bei fast 80% Erfolgsrate nach 5 Jahren. Und das sind natürlich also Werte, da muss man sich natürlich richtig überlegen. Aber im Prinzip braucht man Vergleichen unter Studien. Ja, die Frage ist immer, was sind das für Leute, die das machen? Sind das erfahrene Leute wie der Ricucci oder ist es der Uni-Assi, der relativ frisch da ist? Das ist ja auch immer so ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, dann ist es natürlich, wie ist die Lokalisation der Karies, ist es approximal oder okklusal? Kam die Pulperöffnung vielleicht trotz selektiver Exkavation zustande? Ja, oder gibt es vielleicht, man bräuchte eigentlich eine Studie, die wirklich beides vergleicht, ist natürlich auch schwer zu machen. Und dann ist natürlich auch die Frage, dieser ganze Pulperzustand von irreversibler Pulpitis, es ist ja auch so. Auch da wird ja immer noch überall geschrieben, dass man das bei reversiblen Pulpitis machen soll. Aber im Prinzip hat die auch das International Endodontic Journal so ein bisschen ein Editorial dieses Jahr rausgegeben, dass sie eher eine ganz andere Klassifikation empfehlen als nur reversibel, irreversibel. Reversibel heißt Endo, reversibel heißt, wir können irgendwie noch alles machen und man kann sich selber so ein bisschen entscheiden. Dass man es eher in milde, moderate und schwere Pulpitis unterscheidet und dann vielleicht danach geht, so ein bisschen nach Symptom. Aber seine, wie soll ich sagen, Fazit war so ein bisschen, dass man nach traumatischer Pulpeöffnung eine partielle Pulpotomie mit Calciumhydroxid machen sollte und damit sehr gut fahren wird. Man kann natürlich auch MTR nehmen, am besten etwas ohne Bismutoxid, wo das Pro-Hut-MTR gleich rausfährt. Ja, und bei kariösöffneter Pulpotomie, also Pulperöffnung, eine Pulpotomie, vielleicht sogar eine vollständige Pulpotomie, da hat das MTR wieder Vorteile. Und man muss sich immer fragen, wie weit ist die Prognose versus Wurzelkanalbehandlung, obwohl ich immer sagen würde, ich würde eher sagen, das ist eine bessere Überkappung. Und zu dem Fazit kann man auch, dass so die direkte Überkappung bei ihm keine Rolle mehr so richtig spielt. Was spannend ist, dass er dann lieber eher eine partielle Pulpotomie macht bei so einem Zahn. Ja, danach war Reinhard Hickel dran. Es ist natürlich immer schwer nach so einem Vortrag von Gabriel Castle, denn über die Reparaturfüllung zu sprechen. Im Prinzip war es ganz interessant natürlich. Am Ende braucht man immer einen Sandstrahler. Das ist immer so ein bisschen, ob es jetzt CoJet oder ein Aluminiumoxid ist ja dann erstmal egal. Und dann ist immer die Frage natürlich, wo ist natürlich diese Pulperöffnung oder dieses Frakturrisiko? Muss man sich auch stellen. Ich wäre es gar nicht richtig darauf eingegangen, ob man in irgendeiner Form überkuppelt oder nicht. Aber es war ein guter Vortrag. Danach kam Roland Frankenberger in Kombination mit Sebastian Paris. Und ja, und das ist natürlich spannend. Also ich meine, Frankenberger hat natürlich so ein bisschen sein Standardprogramm abgespielt. Ich finde es ja immer lustig, dass noch nicht alle seine Witze kennen. Aber ist okay. Nicht jeder hat ja einen Dental Online College Zugang, wo alle Witze quasi für immer abgespeichert sind. Ja, und anscheinend, er hat ein paar Untersuchungen gemacht, dass natürlich auch wie problemlos auch auf selektiver Kariesentfernung gut unsere Füllung aufmachen können. Und das ist natürlich auch noch immer so ein kleiner Punkt drin, dass er eher die Höcker-Überkupplung empfiehlt. Und das Hauptproblem ist natürlich weiterhin der Zucker. Und wir sollten uns, bevor wir uns um die Sick Care kümmern, eher um die Health Care kümmern. Und da ist natürlich Prävention, Zähneputzen frühzeitig und auf den Zucker achten, was ja so ein bisschen der Klassiker ist. Ich war dann danach, oder danach war dann Sebastian Paris dran, der natürlich über selektive Karies-Entfernung gesprochen hat. Und ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn man vorher so einen Referenten hat wie Castelt, der das so ein bisschen in Frage gestellt hat, sich denn da hinstellen und sagen, ja, wir wollen auf keinen Fall die Pulpa öffnen und dann beginnen nur die Probleme, da müssen wir ein Endo machen und dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Nämlich die Woche vorher war ich auf dem Brandenburger Zahnärzte Tag und da war ja sein Oberarzt Falz Schwedicke und der hat ja, denn im Prinzip ist es ja so, immer wenn man keinen Bock auf Überkappung hat, zitiert man eine Studie von Bartel aus den 80ern im Prinzip, die auch in Berlin gemacht wurde, wo nach 10 Jahren irgendwie, weißt du was, nur noch 18% der Pulpen überlebt haben. Ja. Und der hat interessanterweise, hat er das aufgegriffen auf dem Zahnärztetag, hat er natürlich auch die Studie, ohne sie zu benennen, aber sobald man die Ergebnisse vor sich sieht, die Tabelle, wo es immer runtergeht, weiß man genau, welche Studie gemeint ist. Und er hat dann im Prinzip gesagt, das gilt für die direkte Überkappung und genauso für die partielle und volle Pulpotomie, wo ich denke so, oh. Sind wir jetzt so, dass sobald wir eine Pulperöffnung haben, wirklich dann immer gleich die Wurzelkanalbehandlung machen müssen, weil es besser ist? Also das finde ich dann irgendwie doof. Und die gehen dann halt davon aus, dass die null niemals die Pulper öffnen und haben dann auch keine richtigen Konzepte dafür, für was man denn macht, außer eine Wurzelkanalbehandlung. Und das finde ich immer sehr schade. Ich meine, ich finde ja das gar nicht so schlecht, wenn man so selektiv Karies entfernt. Obwohl ich manchmal auch Fälle hatte, wo ich mir dachte, so, okay, und vielleicht ist es dann auch so, ist immer so ein Ding wie in der Kinderzahnmedizin, holen wir uns jetzt die Pulpa quasi, gehen wir gleich mit einer vollen Pulpotomie rein, wenn wir wissen, dass wir nah dran sind oder nicht. Denn ich hatte schon ein, zwei Fälle, da war das wirklich grenzwertig mit der Zahnerhaltung. Und da bin ich dann eher so, hatte ich so, das probiert eher relativ extrem selektiv zu managen, aber auf gar keinen Fall in irgendeiner Form eine Pulperöffnung zu haben. Und die kamen dann auch zurück als Endos. Okay, das ist jetzt natürlich nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt wirklich repräsentativ, aber das widerspiegelt auch meine alte direkte Überkappung, das ist Erfahrung wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat man denn vielleicht klinisch mehr Ruhe, wenn man sich die Pulpa dann holt? Das ist natürlich immer die Frage, wie es langfristig geht. Nun, jedenfalls hat sich Sebastian Paris dann zum Schluss auch noch so als Kommentar hinleiten, weil er vielleicht die Frage nicht haben wollte, dass die volle Pulpotomie vielleicht eine Therapieoption ist, was ja spannend ist. Ja. Danach, nach dem Ganzen, habe ich das bin ich ein bisschen übersprungen und bin rübergegangen zu den Danach bin ich dann rübergegangen zu dem anderen Forum, wenn man so will. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn die so die DGZ-Tagung mit dabei ist, dass man denn doch so ein bisschen springen muss. Und da war ich bei Diana Wolf aus Tübingen, also vorher war sie in Heidelberg, und ausgedehnte Kompositrestaurationen mit und ohne Glasfaserverstärkung. Im Prinzip gehen, das ist ja auch etwas, was ich dann bei dem Marc Frater schon damals in Gibio gehört habe. Im Prinzip Ever ex posteriori als einziges glasfaserverstärktes Komposit auf dem Markt. Und natürlich auch, wie ist das jetzt mit dem Glasfasernetzen? Und sie hatte natürlich da spannende Studien rausgesucht. Und anscheinend macht Sinn, was der Marc Frate auch schon erzählt hat, obwohl seine Studie, die wurde jetzt erst, glaube ich, vor kurzem veröffentlicht. Ich muss da nochmal reinschauen, ich habe das noch nicht geschafft, dass man intern so den Zahn mit Glasfasernetzen verstärkt. Sie findet natürlich eine interne zirkuläre Verstärkung, zum Beispiel nachdem man eine Klasse 2 zu Klasse 1 gemacht hat, dann nochmal intern so ein Netz einlegen. Ein bisschen zu kompliziert, deshalb hat sie sich so ein bisschen überlegt, was gibt es noch für andere Möglichkeiten und ist dann so ein Fazit gelandet. Na, vielleicht ist es einfach das Ever ex posteriori das einfachste. Und wenn man dann vielleicht noch was dazu macht, ist man natürlich auf einer richtig guten Linie. Ich finde es sehr spannend, dass das ein Thema ist. Und ich sag mal, diese Heidelberger und jetzt auch Tübinger Fraktion, die sind ja sehr kompositlastig. Ich finde ja manchmal ihre R2-Technik auch ganz witzig, wo sie dann mit Flow und Composites machen. Es erinnert mich immer so ein bisschen an David Clarks Injection Molding, was ja dann, man könnte fast sagen, eine Variante, R2 ist eine Variante von diesem Injection Molding. Aber es ist wieder ein komplett anderes Thema. Aber Glasfaser, Komposite scheinen zu funktionieren. Und auch etwas war aber dort zu performen, wo man es eigentlich gar nicht so richtig wie soll ich sagen, bemerkt, natürlich in der Frakturprophylaxe. Wenn man die verwendet, wird man vielleicht etwas bessere Frakturen bekommen. Aber es ist ja nichts, was man klinisch groß erkennt. Ja, aber auf jeden Fall eine spannende Sache. Und interessant fand ich auch, sie ist dann auch mal so ein bisschen eingegangen darüber, dass die Komposit-Erfolgsrate so ein bisschen gesunken ist in den neueren Studien, weil die Leute einfach so ein bisschen mutiger werden mit dem Kompositen. Und deshalb wir mehr Misserfolge mit Kompositen haben. Aber am Ende empfiehlt es halt eine Höcke-Überkupplung, vielleicht noch Glasfaserverstärkung, dass man sich auf der super Seite. Ja, danach habe ich mir auch noch den Anfang von Mutlu Özcan angeguckt mit direkt und indirekte Adhesivbrücken. Ja, aber es war natürlich, es wurde dann so ein bisschen langweilig, ja. Es gibt Daten, wo es funktionieren, aber länger als 5 Jahresdaten haben wir nicht. Und ich finde es ja manchmal immer ganz interessant, aber so richtig, so der Kick ist mir da noch nicht gekommen. Ich meine, okay, so eine Klebebrücke in der Front würde ich ja dann immer ganz gut finden. Aber dann hört es auch schon auf bei mir. Also dann gehe ich lieber doch leider ins klassische. Die klassische Brücke oder Implantatversorgung und würde nie über eine Klebebrücke nachdenken. Ja, am nächsten Tag muss ich den Vormittag so ein bisschen switchen, weil ich ja meinen kleinen Vortrag hatte. War ganz interessant, auch weil Michael Arnold selber auch einen Vortrag gehalten hat. Ich würde mir da fast immer auf dieses Abstract-Heft verweisen. FED ist es so, dass er eine interne Resorption so behandelt hat, dass er quasi koronar von der internen Resorption oder vor diesem runden Ball, den wir dann bei so einer klassischen internen Resorption haben, bis dahin bloß die Wurzelkanalbehandlung und Spülung durchgeführt hat, teilweise auch eine Med gemacht und also zweizeitig vorgegangen und die Jahre dann, die Fälle, die 3 Fälle, die er hatte, ein Jahr nach untersucht hat. Und es scheint zu funktionieren. Und da es ja eh ein Problem ist, immer diese interne Resorption zu füllen, hat er dann probiert, das Ganze zu machen. Zu quasi, oder nicht zu machen, zu umgehen, indem er es einfach mit Pulpergewebe lässt. Das, eigentlich dachte ich ja immer so, dass die Osteoklasten irgendwie ins Pulpergewebe kommen. Also jetzt, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber das war so meine Meinung. Und dann einfach total wild werden und sich an einer Stelle durchfuttern, was natürlich auch immer doof ist, dass sie ausgerechnet an einer Stelle loslegen und nicht, wenn sie dann schon in der Pulpa sind, überall. Ja, und anscheinend ist das nicht so richtig, dass es dann eher so immer mit Reizfaktoren zu tun hat und in diesem Reiz entfernt, sprich das nekrotische Gewebe überhalb der Pulpa, dann scheint es. Oder könnte das funktionieren? Interessanterweise gab es auf dem Endo-News-Forum darüber auch eine Diskussion. Da war dann der Endo-Bad-Boy Oscar, hat dann so ein bisschen das nicht niedermachen wollen, das ist falsch, aber war dann eine kleine Pulper-Polizei am Ende. Ist auch okay. Man braucht ja mal einen Endo-Bad-Boy und Oscar ist ja international bekannt dafür. Ja, nach diesen ganzen Kurzvorträgen bin ich dann. Mit der Betonung ein bisschen auf leider doch im Laservortrag gelandet. Und ich meine, PIPS war ja jetzt mal, jetzt heißt es Sweeps. Das ist nochmal ein anderer Ansatz für PIPS, der nochmal eine Doppelblase erzeugt und natürlich viel besser ist. Anscheinend ist es, hat er auch dann irgendwie Studien widersprochen vom Gutknecht-Vortrag und gesagt, dass seins das Beste ist. Und ich finde es immer schwierig. Ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten und die meinte dann immer so: Ja, ist ja schön, dass die dann zu dem Punkt kam, dass wenn die bis 25 aufbereitet haben, mit dem Laser viel besser waren als normale Ultraschallaktivation, IRIS oder was auch immer. Ja, aber ich bereite immer bis 40 meinetwegen auf. Aber es gibt ja verschiedenste Gründe dafür. Und da war das jetzt so, dass ich da gerne mal einen Vergleich haben würde. Wie performt der Laser dann? Und das ist natürlich ein spannendes Argument. Und dass man wirklich auch nicht unterschätzen darf. Jedenfalls hat mich das fast geärgert, dass ich drin war. Ich fand diesen relativ langweilig. Am Ende war das ganze Fokus, kauf dir einen Laser, dann ist alles gut, die Behandlungszeit ist schneller, ist alles viel sauberer. Es mag alles stimmen, aber diese Dinger sind halt so schweineteuer und ich würde auch sagen, die könnten wahrscheinlich auch so ein Pips, Sweeps, whatever Laser rausbringen für unter 10.000 mit niedriger Wattzahl. Aber die verkaufen halt dann nicht so viele davon und das ist dann auch nicht in deren Interesse. Ja. Und dann bin ich so ein bisschen rübergewandert zum Spezialistenforum. Das war ja dann irgendwie dennoch interessanter, weil Ralf Krug aus Würzburg, den ich ja persönlich kenne, hat dann so über ihre Erfahrung von Guided Endo gesprochen. Ich finde es immer, ich bin jetzt mal fies und sage einfach, die selber in Würzburg haben 10 Fälle gemacht. Insgesamt haben sie noch aus Basel 20 mitgebracht und dann insgesamt 30 Fälle. Für eine Sache, die relativ selten ist, zum Glück. Ich hätte sie dieses Jahr vielleicht zweimal gebraucht. Aber es war spannend und er hat ja auch im Prinzip angeboten, dass man ihm dann die DVT-Daten und SDL-Daten von möglicherweise einem gescannten Kiefer oder modellgescannten Kiefer zuschickt, dass er dann so ein bisschen das Durchmach spricht. Interessant war auch so ein bisschen, dass man trotzdem ein Plateau braucht, damit ja dieser Bohrer nicht abrutscht, was auch interessant ist. Also es ist jetzt auch nicht so minimalinvasiv, wie man denkt. Oft hat er auch dann Fälle gezeigt mit anbehandelten Zehen, wo das gemacht wurde. Interessanterweise war es ja auch dann so, dass, wie soll ich sagen, er hat ja auch die Bohrung alle unter Kofferdamm gemacht und was ich eigentlich nicht verstehe, da haben wir dann bloß so eine Schiene, die irgendwie super genau ist und dann nehmen wir dann oder genauer vielleicht als selber gucken und dann wird erstmal auf Kofferdamm verzichtet. Aber er hat dann erzählt, dass ihm viele darauf angesprochen haben und dass es die bewegt hat, dass man das eigentlich gleich so machen könnte. Aber war interessant. Also wenn man mal einen Fall hat, muss man sich irgendwie an ihn wenden und könnte dann mit ihm zusammen das über die Software machen. Ja. Ich habe mir dann auch angeguckt, danach hat Bernhard Banks einen Zahntraumafall präsentiert im Spezialistenforum. Der war jetzt natürlich nichts extrem Spektakuläres. Das Spektakuläre war im Prinzip, dass er am Anfang zwei Frontzähne auf dem Behandlungsplan bei einer jungen Patientin hatte und er hat erstmal nur einen behandelt. Und anscheinend war der andere, da ist die Vitalität dann oder die Sensitivität von alleine zurückgekommen nach einer gewissen Zeit, sodass da die Zurückhaltung wirklich angebracht hat. Und das war da so also die Take-Home-Message von dem Ganzen, dass man sich immer fragen muss, ist denn wirklich jede Endo möglich? Und gerade bei jungen Patienten, das war eine junge Patientin bei ihm, hat das Sinn gemacht. Danach habe ich mir auch noch den dritten Vortrag angehört. Der hatte natürlich auch wieder mal so ein bisschen einen schlechten Start, weil ich meine, es hieß Effekte von Ozon, Diodenlaser und verschiedenen medizinischen Einlagen gegenüber Biofilm von Efecalis im Wurzelkanal. Der Jörn Nützel war anscheinend mal in Berlin, was war in der Charité. Und ist jetzt in der Praxis und das war noch eine Doktorarbeit, die ein paar Jahre später nochmal zurückgekommen ist. Efecalis ist ja anscheinend ein sehr gut anzüchtbarer Biofilm und interessant war im Prinzip aus dem Ganzen, dass Ozon und Laser natürlich nicht so viel bringen. Aber was ich so andere Sachen interessant fand, wäre immer die Frage, Single Visit, Multiple Visit, soll ja das Gleiche sein. Aber er meinte halt, die Datenlage dazu ist halt so, dass es gerade mal 3, 4 Jahresdaten gibt zu der Aussage. Und die meisten Zahnärzte eh zwei Visits bevorzugen. Okay, interessant. Und was ich auch noch interessant fand, okay, das ist jetzt eh Fäkales, er hat sich auch die haben dann auch so ein bisschen, nachdem sie die ganzen Lasersachen, Ozon machen und ihre Proben auch nochmal, nachdem das Ganze gemacht wurde, nochmal in den Inkubator gestellt und guckt dann, wie war die Regrow, also wie sind die Bakterien zurückgekommen nach diesen ganzen Behandlungen. Interessant war, und darauf ist aber nicht eingegangen, dass Calciumhydroxid, wenn man das verwendet hatte, gab es, weiß was, zwar ein Regrow, aber im, weiß ich was, 40% Bereich und beim CX-Gel gab es gerade mal im 10-20% Bereich. Und darauf ist er zwar nicht so genau eingegangen und Efecalis ist natürlich ein Biofilm, der sehr anfällig ist für CX, aber es war interessant, dass wenn man sich so eine ganze Mietgeschichte oder CX-Bashing manchmal ansieht, dass CX vielleicht nicht so schnell abgeschrieben werden kann. Aber das ist jetzt wirklich jetzt nur wieder meine persönliche Sache. Dann habe ich mir Helmut Walch angeguckt. Helmut Walch ist ein guter Referent und im Prinzip war es ein bisschen auch ein bisschen Microsurgery und plädierte so ein bisschen dafür, dass man auch vielleicht an Fälle rangeht, die schon operiert wurden und die nochmal operiert und genau guckt, sind da noch irgendwelche Seitenkanäle, die man vielleicht vorher nicht entdeckt hat. Auch hat spannende Fälle gezeigt mit schönen Recalls, bei dem auch wirklich hoffnungslose Zähne nochmal operiert wurden und gut gehalten haben. Ist anscheinend ein Fan von XP Shaper und Finish. Er hat natürlich dazu auch einen Workshop gemacht. So ist natürlich immer so ein bisschen. Wie soll ich sagen, natürlich ist er ein Fan davon, wenn er einen Workshop dazu gibt. Aber ich finde dasselbe ein spannendes System. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch mal ein bisschen mehr in der Zukunft. Wir werden sehen. Interessant war dann Dan Reichenberg aus Zürich, weil der hat sich so ein bisschen damit beschäftigt, konventionelle und molekulare diagnostische Marker in der Endodontologie, Grenzen, Möglichkeiten. Ja, Vitalitätstest. Der natürlich auch wieder der Klassiker, dass er dann die Rikuchi-Studie zitiert hat und so ein bisschen auch und das ist, wenn ich dann wieder wirklich, da gehört er wieder zur Fraktion, das habe ich ja letztens beim Zehnder, bei der letzten DGT-Tagung schon gemerkt, die mögen die Pulpotomie nicht. Man kann es einfach so sagen. Also er hat dann zum Beispiel auch dann zum Beispiel auch bloß geschrieben, so in welchen nach Pulpotomie gab es in diesen Studien Obliteration. Die wollen wir ja nicht. Dass es partielle Obliterationen waren, oder? Das hat er jetzt gar nicht mal so reingemacht, aber einfach so 58% oder 60% Obliteration, was ja auch mal krass ist. Aber interessant ist, dass er auch denn also von seinen ganzen Markern, die er so hatte, man könnte ja Dentinlikör irgendwie abnehmen, Pulpablut und natürlich periapikales Fluid irgendwie ansaugen oder probieren über einen pH-Stahlwert zu bekommen, Möglichkeiten immer. Interessant war eigentlich, dass es da eine Studie gab, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, von Mente, wo vor einer partiellen Pulpotomie das Pulperblut über so eine Pipette abgenommen haben und das gemacht haben. Und das ist eigentlich natürlich eine Sache, die sich natürlich schön anbietet bei so einer Pulpotomie und Unisetting. Da muss ich mir die Studie mal angucken. Und ja, und wie gesagt, das ist eine Sache, die interessant ist. Eigentlich wollte ich mir Henrik, hier, nicht Henrik, Meyer-Lücke anschauen, habe ich aber nicht geschafft, weil ich noch jemanden zum Bahnhof gebracht hat. Schade, aber anscheinend soll der Vortrag wie üblich gewesen sein, Kariesinfiltration ist toll. Ich find, bin ja immer so fies und sage jetzt mal, warum muss es denn unbedingt eigen sein? Es gibt ja auch von Krethi dieses Genfer Konzept, der hat ja auch eine Kariesversiegelungstechnik, die total unbekannt ist, aber im Prinzip viel einfacher umsetzbar ist, weil man sich dann nicht unbedingt das Kariesinfiltrationsset dazu kaufen muss. Aber das, also, da muss ich wahrscheinlich einen separaten Podcast mal zu machen. Fazit so ein bisschen war von der ganzen DGT-Tagung, dass natürlich die Nebenvorträge fand ich eher spannend mit Guided Endo, glasfaserverstärkten Kompositen. Aber das absolute Highlight war für mich natürlich Carste und es tut mir leid, dass ihr euch gefühlt, glaube ich, 20 Minuten Gabriel Carste Vortrag anhören musstet. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Und bis bald.